Erstens ist Gendermedizin eine relativ junge Wissenschaft. Zweitens, viele glauben auch, dass sie ohnehin individuell behandeln und dass, wenn man so lange das Individuum fokussiert, das Geschlecht außen vor lassen kann. Es ist aber umgekehrt. Der erste Schritt zur individualisierten Medizin ist das Geschlecht und das Alter.
Frauen müssen zum Beispiel wissen, dass sie unter anderen Symptomen leiden können, dass sie andere Gesundheitsrisiken haben können und ihr Leben darauf ausrichten.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Nicht nur beim Einkommen, auch in der Medizin und beim Thema Gesundheit sind Frauen nach wie vor benachteiligt. Frauen leben zwar länger als Männer, aber lang leben heißt nicht gleich gut leben. Einer der Gründe dafür ist, dass Frauen anders krank sind als Männer. Ihr Körper reagiert etwa bei einem Herzinfarkt anders und Medikamente, die beiden Geschlechtern verschrieben werden, wirken im weiblichen Körper anders. Leider kommt es oft zu Falschdiagnosen und verzögerter Behandlung, weil Ärzte und Ärztinnen nicht ausreichend geschult und sensibilisiert sind. Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Nachgehört, Vorgedacht. Ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
Die Medizin beachtet diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern noch viel zu selten und das Fehlen der sogenannten Gendermedizin riskiert das Leben von zahlreichen Frauen. Hallo, auch von mir, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Bevor wir gleich darüber reden, warum Gendermedizin viel stärker vorangetrieben werden muss und was Gendermedizin und Frauengesundheit mit der Arbeitswelt zu tun haben, hören wir uns wie immer ein Zitat an und denken dann vor, was das für unser Leben bedeutet. Hier ein nachgesprochenes Zitat von der amerikanischen Ärztin Dr. Marian Legato. Sie ist eine der Pionierinnen im Bereich der Gendermedizin.
Die Berücksichtigung von Geschlecht in der Medizin ist keine Frage der politischen Korrektheit, sondern eine Frage der wissenschaftlichen Genauigkeit und des Respekts vor der individuellen Vielfalt.
Wir sprechen jetzt, wie erwähnt, über Frauengesundheit und Gendermedizin und dazu begrüßen wir Doktorin Miriam Hufgart-Leitner. Sie ist Fachärztin und Expertin für Gendermedizin.
Guten Tag.
Und Claudia Neumeier-Stickler. Sie ist Leiterin des Referats für Gesundheitspolitik im ÖGB. Hallo.
Hallo.
So, und damit wir jetzt gleich am Anfang mal alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, worüber wir sprechen, ordnen wir bitte mal zu Beginn die Begriffe ein bisschen ein. Ich würde gerne mit dem Begriff Frauengesundheit beginnen und warum das Thema ist, Claudia.
Ja, also Frauenmedizin ist einfach ein wichtiges Thema. Wir sehen, dass Frauen durchschnittlich länger leben als Männer, allerdings viele Jahre bei mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit verbringen. Deswegen ist das für uns eine ganz klare Forderung. Wir müssen mehr in Frauengesundheit investieren.
Ein Thema innerhalb der Frauenmedizin ist ja die Gendermedizin. Was können wir uns da darunter vorstellen, Frau Hufgart-Leitner?
Also Gendermedizin untersucht eben die Auswirkungen von Sex, dem biologischen Geschlecht, also wie wir hormonal, chromosomal unsere Geschlechtsorgane Einfluss nehmen und dem Gender, dem sozialen Geschlecht, auf Gesundheit und Krankheit des einzelnen Menschen. Das heißt, wie sich Körperfunktionen zwischen den Geschlechtern auf biologischer Ebene unterscheiden und wie sich die gleiche Erkrankung unterschiedlich zwischen den Geschlechtern zeigt. Wichtig ist mir zu sagen, dass Gendermedizin nicht binär ist, sondern eben geschlechtsspezifisch für alle Geschlechter gilt.
Das heißt also, nicht nur Frauen und Männer, sondern alle Geschlechter müssen eben individuell speziell behandelt werden. Warum ist das immer noch nicht an jeder Stelle in der Gesundheitsversorgung angekommen, Claudia?
Ja, es gibt einfach noch zu wenig Bewusstsein an vielen Stellen, bei vielen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Die Bemühungen einzelner oder mancher Stellen sind definitiv da. Wir sehen hier auch Fortschritte in den vergangenen Jahren, aber es ist aus meiner Sicht einfach noch zu wenig, um hier wirklich für strukturelle Änderungen zu sorgen. Also es braucht aus meiner Sicht hier wirklich klare Maßnahmen, konkrete Regelungen, verbindliche Regelungen. Hier ist auch die Politik gefordert, für Verbesserungen zu sorgen, damit es eben zu den notwendigen strukturellen Änderungen kommt und damit das Bewusstsein und das Wissen auch wirklich bei allen ankommt, die im Gesundheitsbereich beschäftigt sind. Das ist das eine. Das zweite, es ist aber auch sehr wichtig, dass die Frauen bzw. alle Menschen über diese Unterschiede, die es gibt, auch Bescheid wissen. Also wir müssen auch bei der Gesundheitskompetenz ansetzen. Frauen müssen zum Beispiel wissen, dass sie unter anderen Symptomen leiden können, dass sie andere Gesundheitsrisiken haben können und ihr Leben darauf ausrichten.
Ich würde gerne einhaken, das war jetzt ein erster Problemaufriss. Frau Hufgart-Leitner, Was sind jetzt die drei größten Problemfelder bei der Gendermedizin, die Sie ausmachen?
Also ich würde ganz allgemein sagen, es fehlt einfach die Selbstverständlichkeit. Es ist nach wie vor nicht selbstverständlich, dass wissenschaftliche Studien von Anfang an geschlechtsspezifisch gedacht, designt, ausgewertet und abgeleitet werden. Es ist nicht verständlich, dass Förderungen von Wissenschaft mit der Prämisse, dass sie geschlechtsspezifisch ausgewertet müssen, vergeben werden. Und der Transfer von diesen wissenschaftlichen Ergebnissen ist nach wie vor nicht selbstverständlich in der Anwendung.
Wenn ich das richtig verstehe bzw. interpretiere, ist das noch immer, ich sage es einmal ganz radikal, auf den durchschnittlichen weißen Mann alles zugeschnitten?
So war es. Es gibt viele Bemühungen und Initiativen und Bewusstsein. Es gibt mittlerweile auch schon Überlegungen, Gesetze anzupassen, so wie die sozusagen Arzneimittelkommissionsbehörde da ganz stark eigentlich vorzieht. Aber das dauert auch, bis das sozusagen in die Praxis kommt, und es dauert noch länger, bis es selbstverständlich ist.
Jetzt haben Sie gesagt, okay, es gibt noch eine Reihe von großen Problemfeldern, aber es gibt ja sicher auch was, wo es schon Verbesserungen gab, wo Gendermedizin dazu beigetragen hat, dass die Gesundheit von den Geschlechtern gezielter verbessert wurde. Wo ist denn das schon passiert?
Ja, ganz klar in der kardiovaskulären Gesundheit. Also das ist mittlerweile schon stark im Mainstream angekommen, dass Frauen von kardiovaskulären Erkrankungen häufiger und anders betroffen sind, bei geschlechtsspezifischen Empfehlungen zur Vorsorgeuntersuchungen, beim Screening von psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei den Depressionen. Und wenn wir an Corona denken, dann ist es eigentlich von Anfang an ein Bekenntnis weltweit in der Community gewesen, dass man hier geschlechtsspezifisch draufschaut, und das ist gelungen. In kürzester Zeit haben wir gesehen, dass Männer, wenn sie betroffen sind, schwerer betroffen sind, eher im Spital sind und eher versterben. Also das ist sozusagen in der Anwendung gut gelungen, dass man da von Anfang an gesagt hat, wir wollen gute Daten erlauben gute Medizin, geschlechtsspezifische Daten erlauben bessere Medizin.
Claudia, meine nächste Frage wäre an dich als Vertreterin des ÖGB. Warum ist das Thema Frauengesundheit für Gewerkschaften wichtig? Warum stellen wir das quasi voran?
Das ist ganz einfach. Der ÖGB setzt sich ein für ein gutes Leben für alle. Und die Gesundheit ist ein maßgeblicher Bestandteil in einem guten Leben. Und ja, die Chancen auf ein Leben in Gesundheit sind ungleich verteilt, auch in Österreich, leider nach wie vor auch in Österreich. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum wir einen Fokus auf die Frauengesundheit legen und warum wir uns sehr dafür einsetzen, dass mehr in Frauengesundheit investiert wird.
Wenn die Chancen ungleich verteilt sind, warum ist das so? Woran hapert es da?
Ja, es gibt da mehrere Faktoren. Ein sehr wichtiger ist, dass Frauen einfach strukturell noch unter anderen Bedingungen leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Doppel- oder oft Dreifachbelastung denke, mit der viele Frauen zu kämpfen haben, dass sie neben ihrer Erwerbsarbeit einfach noch einen sehr hohen Anteil an sogenannter Care-Arbeit leisten müssen, also Zeiten für Kinderbetreuung, für Arbeiten im Haushalt, aber auch für die Betreuung von Angehörigen, Pflege von Angehörigen, dann wird das einfach zu einer enormen Belastung, körperlich wie auch psychisch.
Verstehe ich das auch richtig? Jetzt nur für mich gedacht und meine Interpretation, Frauen arbeiten ja sehr oft in Teilzeit, das heißt natürlich auch geringere Einkommen, leidet dann auch jetzt nicht die ärztliche Versorgung, aber dass sie sich jetzt vielleicht keinen wirklich guten Reha-Aufenthalt oder so leisten können, dass sie quasi nicht den ultimativen Zugang zum Gesundheitssystem haben?
Ja, also wir wissen, dass Armut ein maßgeblicher Bestandteil ist dafür, dass Menschen nicht unter gesunden Lebensbedingungen leben können, und Frauen sind häufiger armutsbetroffen, vor allem auch im Alter, aufgrund der teilweise sehr geringen Pensionen, die sich auch durch die Teilzeitarbeit unter anderem ergibt.
Welche ganz spezifischen Gesundheitsprobleme betreffen Frauen jetzt an ihrem Arbeitsplatz?
Ja, zum einen muss man natürlich darauf hinweisen, was ich schon gesagt habe, die Doppel- und Mehrfachbelastung bringt einfach Stress für die Frauen, Stress mit sich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt liegt aber auch wirklich an den Berufstätigkeiten selbst. Es gibt viele Berufe, die häufiger von Frauen ausgeübt werden, die sehr enorme Belastungen mit sich bringen. Also um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel die Pflegeberufe. Wir wissen, dass es hier auch aufgrund des Arbeitskräftebedarfs, das es in diesem Bereich gibt, sehr viele Belastungen gibt, sehr viel Druck in der Arbeit. Aber es ist auch eine körperlich sehr anstrengende Tätigkeit. Also zum Beispiel das langjährige Heben und Tragen von Patientinnen birgt natürlich enorme Belastungen für den Körper der Frauen. Und auf das wird noch viel zu wenig geachtet.
Bei uns ist auch Miriam Hufgard-Leitner. Sie ist Fachärztin und Expertin für Gendermedizin. Sie haben jetzt gerade die Claudia gehört. Ist es wichtig, dass Gewerkschaften das Thema am Radar haben?
Ja, unbedingt. Und zwar aus mehreren Gründen. Wie schon gesagt wurde, ist das Gesundheit ist ja nicht abgekoppelt. Also man kann ja nicht sagen, das ist jetzt die Gesundheit und das ist jetzt das andere, sondern Gesundheit ist ja ganz eng verzahnt eigentlich mit allen Lebensbereichen. Und die verletzlichste Stelle von einem Menschen ist die Gesundheit. Da sind wir am vulnerabelsten. Das weiß jeder, wenn er von Krankheit betroffen ist. Das ganze Leben stellt sich plötzlich auf den Kopf. Gendermedizin hat schon in der Definition drinnen, dass es um sozusagen unterschiedliche Einflüsse von der sozialen Rolle geht, die in ihrer Auswirkung auf Gesundheit gemessen werden. Also es geht um Arbeit, es geht um die angesprochene X-Fachbelastung, möchte ich fast sagen. Und das ist ja etwas, was die Gesellschaft, was sozusagen die Gewerkschaft schon ganz lange weiß und auch lebt und was sozusagen auch unsere Aufgabe ist, unsere beide Aufgaben, die Lebensbedingungen zu verbessern. Deswegen finde ich es nicht, dass es nur am Radar sein sollte, sondern dass wir ganz eng zusammenarbeiten müssen.
Jetzt haben wir also gehört, das Thema Gesundheit betrifft natürlich alle Lebensbereiche, so natürlich auch den Arbeitsbereich. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, das Thema Frauengesundheit bzw. Gendermedizin auf betrieblicher Ebene auch zu holen, Claudia?
Ja, das wäre ein sehr wichtiger Ansatz, das zu tun. Also die Gendermedizin muss auch in der Arbeitsmedizin stärker berücksichtigt werden. Es müssten in der betrieblichen Gesundheitsförderung verstärkte Maßnahmen genau unter diesem Aspekt gesetzt werden. Und es muss natürlich auch im Arbeitnehmerinnenschutz besser berücksichtigt werden.
Welche Beispiele kannst du da nennen bezüglich auf die betriebliche Gesundheitsförderung zum Beispiel?
Also bei der betrieblichen Gesundheitsförderung gibt es generell das Problem, dass sie leider noch nicht verpflichtend ist. Also es ist nur ein geringer Anteil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unternehmen beschäftigt, die betriebliche Gesundheitsförderung anbieten oder die Maßnahmen dahingehend umsetzen. Also um jetzt nämlich wirklich allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern diesbezüglich Verbesserungen zukommen zu lassen, wäre ein sehr wichtiger Schritt, hier für eine Verpflichtung zu sorgen. Und dann in einem zweiten Schritt darauf zu achten, dass es wirklich auf die geschlechtsabhängigen Unterschiede einen vermehrten Fokus gibt, dass auch gerade bei den Verhältnissen, bei den Arbeitsbedingungen darauf geachtet wird, auf die Rolle der Frauen auch Bezug zu nehmen und gerade das Thema Mehrfachbelastung im Fokus zu haben. Also darauf zu achten, dass die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist. Und dass das auch bei der Führungsebene in den Führungspositionen so ankommt. Ein weiterer Punkt, den ich gerne noch anführen möchte, ist die sogenannte Berufskrankheitenliste. Die ist ja gesetzlich festgelegt. Da ist konkret geregelt, welche Krankheiten das betrifft und auch welche Beschäftigungsverhältnisse, also welche Branchen. Und da sehen wir, dass das auch noch sehr stark auf sogenannte männerdominierte Berufe fokussiert ist. Also eine Erweiterung, eine Modernisierung der Berufskrankheitenliste auch für die Berufe, in denen vermehrt Frauen tätig sind, wäre ein enorm wichtiger Ansatz.
Ich möchte jetzt noch ein Thema ansprechen, das wahrscheinlich auch auf Arbeitsebene der Arbeitswelt mehr Sensibilisierung braucht, nämlich das Thema Hormone. Das betrifft ja gerade Frauen, wo wir einiges durchmachen im Laufe unseres Lebens und vieles davon im Arbeitsleben, sei es der Zyklus, Menstruationsbeschwerden, die bis zur Arbeitsunfähigkeit oder halt zu Krankenständen führen kann, die Schwangerschaft, Menopause, Wechseljahre, da gibt es einiges. All das findet in der Arbeitswelt jetzt noch nicht so viel Berücksichtigung, am meisten wahrscheinlich noch die Schwangerschaft. Aber was muss da bei Arbeitsplätzen oder bei Arbeitsbedingungen noch verändert werden, damit man da mehr auf die Bedürfnisse Rücksicht nehmen kann?
Ich glaube, auch genau hier wäre ein wichtiger Punkt, dass das Wissen über den Lebenszyklus der Frau einen größeren Stellenwert bekommt, dass es auch Informationen und eine Sensibilisierung in den Betrieben gibt, um darauf Rücksicht zu nehmen. Weil, wie angesprochen, bei der Schwangerschaft wird das bereits berücksichtigt. Da gibt es das Mutterschutzgesetz, aber das ist eigentlich dann schon das Ende der Fahnenstange. Mehr Maßnahmen und mehr Regelungen gibt es nicht. Und deswegen sind alle anderen Lebensumstände einfach nicht im Fokus und nicht im Bewusstsein. Und viele Frauen haben auch, also das sehen wir, haben auch wirklich eine Hemmung, das anzusprechen, auch die Hemmung zu sagen, ich leide jetzt unter der Menstruation, ich fühle mich nicht arbeitsfähig, weil es einfach zu wenig Bewusstsein dafür gibt.
Mehr Bewusstsein schaffen, das passiert auch schon in einer Region in Österreich, und zwar in Kärnten. Kärnten ist zur Modellregion für Gendermedizin ausgerufen worden. Das haben Sie initiiert, Frau Hofgart-Leitner. Was heißt das? Was muss ich mir unter einer Modellregion vorstellen? Was passiert dort?
Ja, ich muss immer, wenn es um die Modellregion geht, sagen, wie stolz ich auf dieses großartige Pionierinnenprojekt bin. Es geht darum, dass wir uns in Kärnten da ganz bewusst entschieden haben, das angesprochene Problemfeld des Transfers von Wissen in die Praxis zu bringen. Und da geht es auf der einen Seite darum, Bewusstsein zu schaffen bei den Individuen der Bevölkerung mit niederschwelligen Angeboten, wo Wissen in Form von Vorträgen, Veranstaltungen, Diskussionen breit, zum Beispiel in Form von gesunder Gemeinden oder kleineren Veranstaltungen, zugänglich gemacht wird. Und dann ganz gezielt Fachpersonal ausgebildet wird, zum Beispiel Pflegefachassistenten, diplomierte Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, aber auch Ärzte und Ärztinnen und zuletzt vor einigen Wochen sogar Apothekerinnen, die gerne dann sich melden und sagen, sie wollen auch Teil davon sein. Um das umzusetzen, was ich vorher gesagt habe, was eine Selbstverständlichkeit ist, ja, dass es einfach ein breites Bewusstsein gibt, dass alle Berufsgruppen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, involviert sind und alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
Ganz vereinfacht gesagt, da kommt jetzt, also eine Frau kommt zum Arzt und der Arzt denkt sich dann sofort automatisch in dieser Modellregion, muss ich auf andere Sachen achten, muss ich anders hinsehen.
Genau, einfach okay, ich höre mir die Symptome unter dem Blickwinkel an, den ich ganz selbstverständlich habe, wenn meine zu behandelnde Person weiblich ist. Und ich bin mir aber auch bewusst, dass ich ein Mann und die Patientin eine Frau einen Einfluss darauf hat, wie dieses Gespräch stattfindet und auf was ich achten muss, was ich nachfragen muss und wo ich vielleicht blinde Flecken haben könnte.
Jetzt sprechen wir hier von Kärnten. Es gibt noch 8 weitere Bundesländer. Ich gehe davon aus, Sie hätten das gerne auf ganz Österreich ausgerollt.
Ich hätte das gerne auf der ganzen Welt ausgerollt.
Wenn ich das jetzt weiterdenke, ist es dann so, dass wenn wir diese so Modellregionen für Gendermedizin brauchen, wo ja Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal und so weiter zusätzlich ausgebildet wird zu der normalen Ausbildung, heißt das im Umkehrschluss, dass jetzt aktuell alle anderen Ärzte und Ärztinnen da gar nicht sensibilisiert sind für dieses Thema?
Ich glaube, man kann nicht mehr sagen, dass sie gar nicht mehr sensibilisiert sind, aber es ist sicher noch sehr viel zu tun. Warum ist das so? Erstens ist Gendermedizin eine relativ junge Wissenschaft. Zweitens einmal sind viele Wahrheitsannahmen der Medizin noch gar nicht überprüft für ihre Richtigkeit für die Geschlechter. Also das wird sozusagen als Fakt verkauft, aber die Daten gibt es nicht. Also da gibt es von der Wissenschaft sozusagen einen Nachholbedarf. Viele glauben auch, dass sie ohnehin individuell behandeln und dass, wenn man so lange das Individuum fokussiert, das Geschlecht außen vor lassen kann. Es ist aber umgekehrt. Der erste Schritt zur individualisierten Medizin ist das Geschlecht und das Alter. Und was man auch berücksichtigen muss, ist die Historie. Also die Gendermedizin ist historisch gewachsen aus der Frauenbewegung in den 70er Jahren. Und da kämpfen wir gegen Ressentiments, gegen die jede Bewegung, die sich um diese Dinge kümmert, kämpft.
Was mich auch noch interessieren wird, in der Lehre auf den Universitäten, findet das auch schon Niederschlag? Oder?
Ja, in der Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner ist es im Pflichtcurriculum verankert. Das könnten immer mehr Stunden sein, das könnte immer noch selbstverständlicher werden, sodass es nicht eine extra Vorlesung ist, sondern ganz selbstverständlich, wenn über diverse Krankheitsbilder berichtet wird, dass es hineinkommt. Aber es ist drinnen und es ist sichtbar.
Ist Gendermedizin auch ein wichtiger Baustein für mehr Gleichberechtigung der Frauen, also auch in der Arbeitswelt?
Ja, also es kann sicher als ein Baustein bezeichnet werden, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen und auch für ein besseres Standing der Frauen im Betrieb, im Erwerbsleben zu sorgen.
Ich sehe das auch so. Ich glaube, Gendermedizin ist ein wichtiger Baustein, um für die Gleichberechtigung aller Geschlechter zu sorgen und somit auch für Frauen. Aber mir ist schon wichtig zu sagen, dass es fällt auf, dass wenn ich bei Veranstaltungen die Daten zeige zu bestimmten Krankheitsbildern, dann besteht eine ziemliche Betroffenheit im Saal, wenn man sieht, da geht es wirklich um Leben und Tod und da muss sozusagen was getan werden. Dieselbe Betroffenheit vermisse ich oft, wenn ich zwei Folien später dann die Einkommensunterschiede zeige, wo wir auch hervorragende Daten haben und was sozusagen in der gleichen Konsequenz zu behandeln ist, wenn wir sehen, wie eng diese Dinge miteinander verzahnt sind und wenn wir eben sehen, Frauen leben zwar länger, aber sie sind länger krank und wir wissen ziemlich genau aus den Daten, wo Dinge, also wo Punkte sind, die wir angreifen müssen. Na, insofern glaube ich, dass das Narrativ über Gesundheit sehr leicht zu oder leichter, das leichter verstehbar macht, was wir letztendlich alle wollen, nämlich diese unterschiedlichen oder die Unterschiede in den Lebensbedingungen auszugleichen und zu verbessern für alle.
Gibt es eigentlich Länder, wo Sie sagen, die machen das schon richtig, die sind uns sehr weit voraus?
Ja, es gibt Länder, die aus historischen Gründen auch schon insgesamt in den Ungleichheiten besser sind. Und da sehen wir auch, also die Nicht-Ungleichheiten besser sind. Natürlich immer die skandinavischen Länder werden da immer zitiert. Aber Österreich war das erste Land, das eine Professur für Gendermedizin ausgeschrieben hat. Und Wien war auch das erste Land, wo es einen Frauengesundheitsbericht und ein Jahr später einen Männergesundheitsbericht gegeben hat. Also wir dürfen uns da schon, und die Modellregion Gendermedizin ist international auch sehr beachtet. Also wir sind im vordersten Feld, würde ich sagen.
Gut, aber ich gehe davon aus, da gibt es noch einige Luft nach oben. Das führt mich jetzt zu meiner letzten Frage in diesem Podcast. Wenn man sich eine Maßnahme aussuchen müsste, die die Bundesregierung umsetzen sollte, dass Gendermedizin und Frauengesundheit da noch deutlicher verbessert wird, welche wäre das? Frau Hofgart-Leitner, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Was müsste die Bundesregierung machen?
Also es müssten für alle staatlich finanzierten Forschungsgelder die geschlechtsspezifische Planung, Auswertung und Diskussion genauso Bedingungen wie eine konkrete geschlechtsspezifische Ableitung in die Praxis sein.
Claudia, was wäre dein Wunsch, wenn du einen schreiben könntest?
Ja. Ich muss sagen, Wünsche habe ich natürlich viele. Es wären viele Maßnahmen erforderlich. Aber wenn ich jetzt mir einen konkreten herauspick, dann würde ich bei der Doppel- und Mehrfachbelastung ansetzen. Und zwar würde ich mir wünschen, dass Strukturen geschaffen werden, um Beruf und Familie und vor allem auch, und das ist das Wichtige, gesundheitsförderliche Maßnahmen ermöglichen zu können. Und der Baustein dafür wäre aus meiner Sicht eine Arbeitszeitverkürzung.
Gut, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen einen Boost bei der Wissenschaft und auch bei den Arbeitsbedingungen, sprich kürzere Arbeitszeiten. Vorerst einmal ganz herzlichen Dank an euch beide. Jetzt hat die Barbara noch was für euch.
Genau, nämlich zum Schluss kommt unser traditionelles Podcast-Quiz. Es geht wie immer um das Thema vom Podcast und die Frage lautet: Wann wurde das erste Mal in Österreich ein Gesetz erlassen, das den Mutterschutz beinhaltete? Kurz überlegen, wer möchte beginnen zum Schätzen?
Sie weiß es sicher.
Nein, Claudia. Ich weiß es nicht, ich sollte es wissen, aber ich weiß es nicht, aber ich tippe auf die 1950er Jahre.
Und ich hätte gesagt 1970 plus.
Okay.
Es ist sicher viel später.
Es ist sehr viel früher, es gab nämlich sowas Ähnliches wie Mutterschutz vielleicht war, habt ihr ein bisschen konkreter schon gedacht, das war nämlich 1885, also vor 138 Jahren. Und da gab es eine Bestimmung, die gelautet hat, Frauen dürfen erst 4 Wochen nach der Niederkunft wieder arbeiten. Und daran hat sich aber, wie man sich vorstellen kann, damals kaum eine Frau gehalten, weil sie es sich schlicht und einfach nicht leisten konnten, weil sie halt dann kein Einkommen hatten. Und so wie wir das jetzt kennen, auf Druck der Gewerkschafterinnen, hat man erreicht, dass Mütter schließlich ab 1. Jänner 1961 eine bezahlte 6-monatige Karenz in Anspruch nehmen konnten. Genau.
Gut, Quiz überstanden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Frau Hofgart-Leitner, dass Sie heute Gast waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Und auch danke an dich, Claudia Norm-Erstickler.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Nachgehört Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Freundeskreis. Den ÖGB, den findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links, die gibt's unten in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos dazu auf oegb.at. Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
und mit unseren Gästen vorgedacht wird.